Ja, danke nochmal für deinen Besuch am Wochenende. War eine schöne Tour. Ich komme gerade drauf, weil ich genau in diesem Moment mal wieder auf der Rolle sitze und es draußen im Nachhinein eigentlich doch ganz geil fand. Naja, wir werden sehen, wie wir über den Winter kommen. Aloha.
Wunderbar, im schönen Berlin durch die Stadt zu cruisen. Nein, Quatsch, wir waren ja im Berliner Umland unterwegs und es war schön, Alexander Jentsch als Tourguide dabei zu haben. Aber eins steht fest, bei 5 Grad fahre ich nicht nochmal draußen, sondern bin nur noch auf Swift unterwegs. Also nicht nur du warst müde und die Kälte, die zieht schon ein bisschen Körner. Dementsprechend, also eine Eule ist es noch nicht und ich habe meinen Lauf am Abend noch gemacht. Aber das nächste Mal 3,5 Stunden dann virtuell auf Swift oder im Sommer gern dann die große Runde.
Kalle, Aloha. Ich habe eine wichtige Frage, wurde an mich herangetragen. Wie wird man eigentlich Triathlon-Profi? Und wann merkt man, dass man es ist?
Hey Kirk, naja, du hattest Zeit bis zum 31. Oktober dir bei der DTU den Elite-Startpass für 300 Euro zu holen und dann hättest du eigentlich jetzt auch im Profitum nächstes Jahr 2021 durchziehen können. Ja, lass darüber quatschen. Ich glaube, das ist ein relativ vielfältiges Thema, Profi oder nicht Profi, ja, und wann man den Schritt wagen sollte. Ich freue mich auf unser nächstes Gespräch und Grüße nach Berlin.
Aloha Kalle, ich bin verbunden mit Markus Herbst, dem deutschen Triathlon-Profi, der immer auf Achse ist, immer die nächste Trainingsstätte sucht und jede Möglichkeit zum Sport nutzt. Unter anderem auch mal zum kleinen Test der Brandenburgischen Tiefebene am Sonntag oder Samstag, wann war es eigentlich? Auf jeden Fall, immer am Zahn der Zeit und da, wo es Sport gibt. Wie geht's dir, Kalle?
Ja, eigentlich ganz gut. Also mittlerweile habe ich mich an den doch milden Winter hier gewöhnt, aber ich habe das Glück, bald wieder in Richtung Süden Anfang Januar zu fahren und da dann quasi die nächsten Kilometer zu sammeln, so dass es dann halt ja in Richtung 2021 richtig nach vorn gehen kann.
Das klingt gut. Ein paar Kilometer haben wir zusammengesammelt. Und ich muss sagen, für dich mag es vielleicht so im Vorbeigehen eine neue Landschaft zum Radfahren gewesen sein. Für mich war es tatsächlich der Höhepunkt des Monats und die Trainingseinheit, die am meisten von mir abverlangt hat. Ich musste tatsächlich den Abend ein bisschen ruhiger machen und mich ein bisschen ausruhen. Denn ja, 100 Kilometer fahre ich nicht allzu oft, im Gegensatz zu dir. Aber das ist vielleicht auch ein kleiner Unterschied zwischen dem Age-Gropper im Winter und dem Profi, der im Prinzip aus dem Trainingslager in Bestform zurückgekommen ist und jetzt die Fahne hochhalten muss.
Ja, das lag ja nicht an mir, dass wir so viel gefahren sind. Ich wollte ja nur 3 Stunden fahren. Das lag ja an den Altersklassenathleten, die da quasi die Runde verlängert haben.
Es kann sein, dass wir vielleicht ein klein wenig zu langsam waren, aber 100 Kilometer und 3 Stunden, das hat im Sommer mal gepasst.
Ja, es waren jetzt aber eher 104 Kilometer und 3 Stunden 20 oder 25. Aber alles gut. Wir müssen ja jetzt hier nicht auf Details eingehen. Es hat auf alle Fälle Spaß gemacht. Ich denke natürlich, dass ihr ein bisschen geblufft habt, dass ihr hättet auch mehr Watts fahren können, um weitere Kudos zu sammeln. Aber jetzt werden wir dann nochmal bei besserem Wetter überprüfen.
Also, ohne dass das jetzt hier unser Hauptthema wird, aber ich muss sagen, mir fällt das Radfahren draußen im Winter extrem schwer. Also, ich weiß nicht, ob es an den vielen Klamotten liegt, dass meine Bewegungsfreiheit so eingeschränkt ist oder an der kalten Luft oder daran, dass die Luft im Winter bei Kälte etwas dicker ist. Ich habe mich auch unwohl gefühlt, was so den Untergrund angeht. Ja, da war ja zum Teil noch schöner Reif drauf auf der Straße. Also ehrlich gesagt, das ist nicht so richtig mein Ding, aber ich warte vielleicht auf die ersten Sonnenstrahlen und zweistellige Gradzahlen. Das ist dann eher so mein Ding. Aber dir macht das ja nichts aus. Du ziehst ja komplett durch, egal welches Wetter. Da wird einfach stur und steif der Bock besetzt und du hattest nicht mal eine Flasche am Rad. Aber für 3 Stunden brauchen wir ja auch nichts zu trinken, ne?
Ich hatte ja eine Flasche im Trikot, deswegen ist alles okay. Aber das hast du nicht gesehen, die war inkognito.
Das habe ich wirklich nicht gesehen. Du Fuchs, siehst du mal, wie wenig ich wahrgenommen habe, ne? Ich war nur darauf besonnen, dir die möglichst schöne Landschaft hier bei uns in unserem Radrevier anzupreisen. Hier östlich von Berlin sozusagen sind wir durchs Märkische Oderland gerollt und ja, haben im Prinzip die Einöde genossen. Hat's dir denn gefallen hier bei uns?
Ja, ich muss ja sagen, ich wusste ja gar nicht, wie nah das dran ist an Kienbaum. Ich fand immer geil, in Kienbaum im Trainingslager zu sein als Kind. Und ja, deswegen ist das cool. Ich kann dort, also klar, ist wie Leipzig, ne? Gibt halt keine Höhenmeter. In Leipzig haben wir halt das Muldental und im Umland, da können wir schon noch ein paar Meter sammeln. Aber ja, absolut. Also ich bin jetzt kein Insider, kenne da nicht alle Strecken. Aber denke ich, grundsätzlich ist das schon für Triathlon eine gute Gegend, um dort zu trainieren. Also ich glaube mal, es gab vom Achim Achilles mal irgendwie schon 4, 5 Jahre so ein Spiegelartikel, die Triathlon-Hipster-Region, da war die Altmark dabei, da wo ich ursprünglich herstamme. Dann ja. Brandenburg, ja. Das ist so wahrscheinlich eure Gegend. Und die Mecklenburger Seenplatte. So, das sind die 3 Hauptdestinationen für Trainingslager für Triathlon-Hipsters.
Oh.
Aha. Ja, eine haben wir zusammen erkundet, die andere erkunde ich immer privat, aber vielleicht kriegen wir auch mit Aloha Kalle alle 3 mal komplett irgendwie als Target gelöst.
Das klingt auf jeden Fall spannend. Wir haben mit unserer Radausfahrt ganze 3 Triathlon-Wettkampfstrecken besichtigt. Es war der Erkner Triathlon dabei, der gute alte Berlin XL. Ich glaube, den gibt es aber nicht mehr. Den hat es dahin gerafft aufgrund des Streckenkonzeptes. Und wir waren auf der Originalradstrecke des Storko-Triathlons unterwegs. Aber ich glaube, auch der hat inzwischen sein Domizil nach Bazzaro verlegt und ist nicht mehr ganz auf den Strecken unterwegs. Aber bei mir und auch bei unserem Begleiter, dem Alje, hat es alte Erinnerungen an die Regionalliga wachgerüttelt. Und ja, wir kennen die Ecke, fanden das alles ganz schön. Und es war toll, dass du uns begleiten konntest. Da haben wir doch die Zeit gut genutzt und mal so reichlich 3 Stunden durchbewegt. Was mich allerdings im Strava-Club noch lange nicht in Richtung Top 10 gespült hat. Es sieht immer noch so aus, als ob die anderen alle mehr trainieren. Aber ich glaube, das ist so grundsätzlich ein Phänomen im Triathlon, dass ja immer alle anderen mehr trainieren. Fällt dir das auch auf oder fühlst du dich eigentlich da gewappnet?
Ja, mittlerweile, also jetzt in den 2, 3 Wochen, wahrscheinlich gibt es da viele, die da viel mehr trainieren und so weiter. Ja, also ich gucke da gar nicht so viel drauf, was andere machen. Klar schaut man mal hier und da, um ein paar Ideen zu bekommen, aber ja, man muss schon gucken, dass man das individuell für einen passt. Und so äußere Faktoren darf man halt immer nicht außen vor lassen. Denn man kann jetzt nicht gucken, ja, der fährt gerade das oder trainiert das, wenn der halt im Süden ist oder ist halt hier und da. Man muss immer noch die anderen Aspekte mit beachten, aber grundsätzlich ist es ja wichtig, dass man ja ein hohes Grundniveau fährt über 52 Wochen im Jahr und dann ist man schon fit. Und wenn dann mal eine Woche so mal 2, 3 Stunden weniger sind, dann ist das schon okay. Aber nichtsdestotrotz sollte das Level immer ja möglichst bei 95-100% liegen.
Also ich sehe hier sehr, sehr viele in unserer Strava-Club-Liste, die Kilometer nicht in der Sonne, in der südlichen absolviert haben, sondern tatsächlich hier in unseren Gefilden. Letzte Woche ging der Pott an unsere Nina mit dem Fahrrad wieder mal knapp 22 Stunden abgespult. Großartige Leistung. Und man sieht dich allerdings gerade nicht sehr weit vorn. Da hapert es wahrscheinlich ein bisschen mit der Synchronisierung auf Strava. Vielleicht kommt da ja noch was nach. Aber ansonsten haben wir viele alte, bekannte Gesichter in den Top-Platzierungen. Für mich hat es immerhin auf Platz 45 gereicht mit 8,5 Stunden. Und unser Sportmacher Micha, der Produzent dieses Podcasts, hat es immerhin auf Platz 20 gebracht mit 10 Stunden 33. Auch nicht schlecht. Aber man sieht schon, das Niveau in unserer Gruppe ist schon wahnsinnig hoch. Wenn du mit 10,5 Stunden 20. wirst vom Trainingsumfang her, da geht es schon zur Sache. Ich finde es beeindruckend und es inspiriert mich.
Ja, na, definitiv. Also dann haut weiter in die Tasten, ne? Und ich hoffe, dass ich dann im Sommer den einen oder anderen von euch dann ganz vorne sehe. Vielleicht in der Woche, wo ich dann für einen 70-3 oder Ironman tapere. Da kommt ja nicht ganz so viel zusammen. Und dann, ja, ist das eure Chance, da richtig zu attackieren. Und mit der Synchronisierung, ja, ich lade das ja immer manuell alles hoch. Kommt noch ein bisschen was. Aber ja, letzte Woche ist es schon okay, dass die Nina jetzt da den Sieg eingefahren hat. Ich hatte jetzt, glaube ich, so 17 oder 18 Stunden. Ja, war halt noch eine regenerative Woche, bevor es dann, wie gesagt, demnächst wieder losgeht.
Alles klar. Zum Strava Club ist noch zu sagen, unsere Challenge läuft in dieser Woche. Es wird gelaufen. Die Aufgabe war, innerhalb dieser Woche 42,195 Kilometer oder mehr zu Fuß zurückzulegen im Lauftempo. Und wenn ich hier nach Laufzeit sortiere in unserem Club, wir haben heute Aufnahmetag, den Dienstag. Da sieht man schon, es wird ernst genommen. Also hier geht es schon Richtung 3 Stunden und wir haben ja gerade erst den zweiten Tag dieser Woche laufen. Also da wird schon ambitioniert angegriffen und viele unserer Clubmitglieder haben schon die Laufschuhe geschnürt und zwar schon über 50 sind schon zu Fuß unterwegs gewesen. Ich glaube, das geht gut ab und wir werden den prallen Lostopf zusammenkriegen, dass wir dann in der Folgewoche unsere Verlosung machen können. Das sieht alles ganz gut aus.
Ja, läuft doch erstmal, klingt doch gut. Ja, definitiv. Ich habe heute auch schon irgendwie eine WhatsApp bekommen von einem Kumpel, der auch im Strava Club ist. Ja, er muss jetzt noch laufen vor der Arbeit. Er muss ja seine 42 voll bekommen.
Ah, ja.
Also, wie du sagst, die Leute sind heiß und ja, wollen mit in den Lostopf.
Ja, also ich muss mich auch strecken. Ich habe so die letzten Wochen knapp an die 40 oder auch mal knapp drüber, dass ich das wirklich genau treffe. Dazu muss in dieser Woche vor allem familiär und beruflich noch so einiges zusammenlaufen. Ich arbeite aber dran. Ich hoffe schon, dass ich das dann hinkriege. Ich möchte natürlich nicht mit in den Lostopf, aber ich möchte die Challenge selbstverständlich auch bestreiten. Das muss ja natürlich sein. Vorbild soll man ja schon noch ein bisschen sein. Ich denke, bei dir muss man sich keine Sorgen machen. 42 Kilometer wird auch in einer etwas ruhigeren Phase wahrscheinlich immer drin sein. Oder wie sieht's?
Ja,
Ja.
definitiv. Ja, ich habe jetzt am Montag schon eine 14 weg. Also heute habe ich einen anderen Tag, also nur Schwimmen und Krafttraining. Aber ja, genau, deswegen passt das. Bei dir, du musst ja eigentlich keine Sorgen machen, Konrad. Du bist ja Marathon versiert und erfahren. Aus dem Oktober haben wir ja noch Erfahrung. Also selbst wenn es irgendwie am 26., 27. eng wird bei dir, dann abends einfach raus und dann mal kleines Sub 3,
Am
ja,
Stück.
mal wieder eine kleine Sub 3 einstreuen und dann läuft der Laden, ja.
Weil mir es ja auch so leicht fiel, ne? Genau. Kann ich machen. Jetzt habe ich kurz eine Frage, genau, die schoss mir noch durch den Kopf. Und zwar, nachdem wir am Wochenende zusammen geradelt sind, wollte ich dich fragen, was bist denn danach noch gelaufen? Das interessiert mich persönlich. Warst du noch draußen, hast du die Schuhe geschnürt und was genau war der Inhalt?
Ja, nur eine 12 Kilometer GR1 mehr stand nicht auf dem Programm. Also, ich glaube, es war dann 4,41 im Schnitt, also nichts Besonderes mehr.
Flach abgespult oder bist du ein bisschen in die Hügel?
Bisschen hügelig, aber also ganz normal halt. Also nichts Besonderes, also einfach Grundlagenlauf 12 Kilometer.
Alles klar. Alles klar. Weil das führt uns so ein kleines Stück weit in unseren Hauptbereich, in unser Hauptthema. Denn ich wollte mit dir darüber sprechen, wie merkt man eigentlich oder wie wird man eigentlich Triathlon-Profi? Hintergrund der Frage, kleine Anekdote. Ein junger Mensch aus meiner Familie fragte mich, wie es denn, was man denn dafür tun müsse, wenn man vom Sport sein Leben bestreiten möchte. Das heißt, wenn man eigentlich nur noch Sport treiben will, ich glaube, so im Hinterkopf, da könnte man ja eventuell die Schule ein bisschen verkürzen oder gleich weglassen, wenn man dann ja durch den Sport sein Geld verdient. Welche Kriterien gibt es da eigentlich? Wann hast denn du persönlich für dich entschieden, ich setze jetzt auf die Karte Triathlon-Profi? Das ist jetzt mein Beruf.
Ja, das ist eine relativ komplexe Frage, da muss ich erstmal weit ausholen. Ja, ich bin ja dann, was hat mir schon in anderen Folgen aufs Sportinternat und habe ja den Sport dann immer schon leistungssportlich betrieben mit relativ vielen hohen Aufwand, also zeitlich neben Schule und so weiter. Und ja, nach der Schule war mir halt klar, dass ich eigentlich gern primär den Sport weitermachen möchte. Aber mit 18, 19, 20 ist man ja schon irgendwie noch auf den auf Background der Eltern und die Unterstützung angewiesen. Und ja, ich war jetzt auch nicht mit 18, 19, 20 derjenige, der dann quasi die riesen Sponsorenverträge hätte oder dann schon mir mein Lebensunterhalt nur vom Triathlon hätte bestreiten können. Dementsprechend war es für meine Eltern halt unheimlich wichtig, dass ich noch ein Studium mache. Und das habe ich ja relativ lang gestreckt, also auf 10 Jahre. Und die Prämisse war eigentlich, glaube ich, schon immer der Sport. Ich habe aber das Studium trotzdem abgeschlossen. Genau, aber ja, während des Studiums gab es dann natürlich auch 1, 2 Jahre, die vielleicht sportlich nicht ganz so erfolgreich waren. Und dann war aber trotzdem klar, ich möchte das immer weitermachen. Und dann ist halt die Frage, ja, dann entwickelt sich das halt einfach so weiter. Und dann hatte man ja quasi Studiumende, dann hat man halt die Entscheidung, okay, macht man jetzt den Sport weiter auf Leistungssportebene oder macht man quasi jetzt den beruflichen Werdegang und den beruflichen Zweig, stellt den im Vordergrund. Und für mich war es halt immer so, also das Ziel ist ja Hawaii. Deswegen haben wir ja auch hier den Podcast, der heißt ja Aloha Kalle, das ist so ein bisschen den Weg begleitet. Wenn ich nach Hawaii komme, möchte ich das als Profi schaffen. Wenn ich das nicht schaffe, dann werde ich es halt in meinem Leben nie schaffen. Also ist okay, aber das Ziel habe ich mir halt selber so gesetzt. Und ja, nach dem Studium halt dann mit 28 war halt klar, okay, jetzt ich gehe jetzt nicht ins Referendariat, ich mache jetzt nur Triathlon. Weil wann soll ich voll auf die Karte Triathlon setzen, wenn ich jetzt, also soll ich noch 10 Jahre warten, dann mit 38 oder ja, wann ist der richtige Zeitpunkt? Und ja, Profi ist halt immer, da muss man halt definieren, was ist ein Profi? Ist jemand ein Profi, der sich bei der DTU und bei Ironman die Profilizenz kauft? Oder ist ein Profi jemand, der eine gewisse Leistungsfähigkeit hat? Und ich sag mal, von Louis de la Haye, der ist jetzt, früher war er im Radsport tätig, dann im Triathlon, jetzt ist er wieder so ein bisschen im Triathlon in den Niederlanden, der hat mal so gesagt, so 6-8% in einem Rennen hinter der Siegerleistung ist Leistungssport, Hochleistungssport und Profitum. So. Und in Deutschland kann sich halt jeder eine Profilizenz holen. In Großbritannien muss man als Age-Grupper, um Profi zu werden, in einem 70-3 oder ein Ironman-Rennen, was international besetzt ist, 6% oder diese 8%, genau weiß ich nicht, hinterm Sieger sein, um sich dann die Profilizenz zu holen. Und dann kommt natürlich das Wirtschaftliche und Finanzielle hinzu. Ne? Das, ja, da wächst man hinein, muss man sich halt selber drum kümmern dann, dass da das halt auch irgendwie halbwegs steht. Aber grundsätzlich denke ich, ja, ist schon erstmal die Möglichkeit, auch so ein Studium zu 30% noch zu machen oder 40%, das zu strecken und den Sport dann ja glücklicherweise so ein bisschen parallel zu machen. Und ja, man kann ja auch 8 Jahre oder 9 Jahre studieren, ist ja kein Stress.
Ich nehme mal den Ball auf, wenn man es ein bisschen zusammenfasst, kristallisiert sich ja eine sportliche Ebene als Definitionsbereich raus und eine wirtschaftliche, wo es darum geht, Profi bedeutet ja auch vom Sport oder mit dem Sport leben und seinen Unterhalt damit verdienen. Das ist ja ein Riesending, ein Riesenschritt. Und dieser duale Weg, den auch du gegangen bist, das liest man relativ oft eigentlich von auch erfolgreichen Triathleten. Zum Beispiel Patrick Lange war, glaube ich, Physiotherapeut oder ist das immer noch, aber arbeitet gerade natürlich nicht. Ich meine mich zu erinnern, dass er auch erstmal nur halbtags gearbeitet hat und dann vermehrt auf die Karte Sport gesetzt hat und dann irgendwann entschieden hat auch für sich, ich mache jetzt Vollzeit den Profisport und dann geht es natürlich normalerweise noch einen kleinen Tacken professioneller zu im Lebensalltag. Aber ich glaube, die ganz große Schwierigkeit neben der sportlichen Leistungsfähigkeit ist dann natürlich tatsächlich, wie kann man denn in unserem Land und unter unseren Bedingungen vom Profisport leben? Es ist ja nicht so wie bei einem olympischen Sport, wie dass man in irgendwelchen Förderprogrammen drin ist und theoretisch auch Sportsoldat oder sonst was sein kann. Das fällt ja bei Langstreckentriathlon aus dem Programm. Da bist du ja im Prinzip null gefördert, richtig?
Genau, du bist halt, so wie du sagst, aus der wirtschaftlichen Ebene bist du halt wie ein Unternehmer und hast halt verschiedene Partner, die dir halt gewisse monetäre Leistungen erstmal als Grundsaldo im Jahr zur Verfügung stellen. Und ja, dann bist du halt jedes Jahr darauf angewiesen, diese Sachen halt neu zu verhandeln. Und was du jetzt am Ende mit dem Geld machst, ist denen, glaube ich, erstmal so primär allen egal. Also ob du jetzt mit einem Tretboot zum Wettkampf fährst oder fliegst, ist den Leuten egal. Aber am Ende ja, wird halt schon eine gewisse Leistung erwartet. Und um die Sache ja, muss man sich halt dann auch noch kümmern. Das ist halt der Zweig, der halt noch dazukommt. Also auf der einen Seite ist es halt mega viel Arbeit und auch Aufwand, wo du halt als Sportler oder wo man als Sportler sagt, okay, ich möchte eigentlich nur Sport machen und das wäre cool, aber auf der anderen Seite muss man ja sagen, hat man ja auch im Triathlon die riesengroße Freiheit. Ne? Also auf der einen Seite ist es Arbeit und auf der anderen Seite ist es aber eine große Freiheit, die es wahrscheinlich nur im Langdistanz-Triathlon so gibt. Ich glaube, in keiner anderen Sportart läuft das so wie dort.
Ihr könnt eigentlich tun und lassen, was ihr wollt, ne? Also unter Nicht-Corona-Bedingungen. Ihr könnt Wettkämpfe anmelden, ja, nein, oder auch mehrere sich vorregistrieren und dann kurzfristig entscheiden, mache ich diesen Ironman oder nicht. Ihr könnt ins Trainingslager auf der ganzen Welt einfach immer der Sonne hinterherreisen. Aber ich glaube, der tatsächliche Knackpunkt ist, dass man die Einnahmenseite entsprechend aufwerten muss. Man braucht die Sponsoren und Partner, um quasi so das Grundrauschen reinzukriegen, damit man nicht verhungern muss und damit man seine Reisen bezahlen kann. Und wenn man dann noch Preisgelder irgendwo bekäme, dann wäre es quasi noch ein bisschen, um die eigene Situation besser zu stellen. Aber dass da Arbeit hintersteckt, kann ich mir natürlich sehr gut vorstellen als Sportveranstalter und Vermarkter. Denn ich glaube, wesentlich wichtiger als deine sportliche Leistung für die Partner und Sponsoren ist tatsächlich, was kannst du denen sonst noch bieten? Ne? Und das bedeutet im Prinzip Öffentlichkeitsarbeit, Medienarbeit. Kannst du abschätzen, wie viel Zeit in der Woche für diese, ich nenne es mal jetzt so, administrativen Nebentätigkeiten so drauf geht?
Ja, also mir fällt das so ein bisschen leicht, weil ich darauf auch Bock habe und so mittlerweile. Und deswegen sage ich, würde ich jetzt auch so sagen, ist jetzt nicht richtig Arbeit, wie auch der Sport. Das ist halt immer irgendwie was man gerne macht. Aber ich denke schon, dass das in der Woche schon so, ja, 6 bis 10 Stunden vielleicht einnimmt. Aber gehört halt auch dazu. Also ich denke auch, dass bei einem Herrn Frodeno das wahrscheinlich genauso viel, wenn nicht noch mehr Zeit einnimmt. Und deswegen muss man auch dann trotz aller Freiheit sehr strukturiert sein, um das alles zu bewältigen.
Ja, weil neben den reinen Trainingsstunden, die wir im Strava Club sehen, kommt natürlich immer die ganze Vor- und Nachbereitung zu den Sessions, die Regeneration, die ja auch beim Profi-Pflichtprogramm ist und dann eben diese Tätigkeiten, um am Ende zu bestehen. Also ich habe großen Respekt vor Triathlon-Profis, die diesen Schritt wagen, die versuchen, ihren Traum in die Realität umzusetzen, weil ich sehe natürlich, dass das nicht nur die sportliche Leistungsfähigkeit an sich ist, sondern dass es auch viele vielschichtigere Herausforderungen mit sich bringt. Was ich gut finde, ist, dass du einen Parallelweg quasi hast. Du bist ja studierter Lehrer, könntest dann, wenn du nach deiner Karriere, wenn du dich entschieden hast, den Laufschuh in die Ecke zu stellen, dann könntest du Referendariat machen und dich vor die Klassen stellen. Und hast im Prinzip eine zweite Lösung, ne? So eine Variante B. Das haben ja viele nicht, die dann wirklich alles riskieren und nichts nebenbei aufgebaut haben. Das halte ich für ein großes Risiko. Oder was schätzt du eigentlich als die größten Probleme in deinem Triathleten-Profi-Alltag ein? Was sind die dicksten Herausforderungen?
Große Herausforderung ist halt, also das klingt erstmal einfach, aber primär gesund zu bleiben und dann halt kontinuierlich durchzutrainieren. Das ist das. Und das andere, das ist erstmal das Sportliche. Und dann kann ich ja wieder auf die andere Ebene. Ich sag mal, die größte Herausforderung ist dann nicht irgendwie das eine oder andere große Rennen vielleicht mal richtig, richtig gut zu machen, sondern das, was du schon sagst, so eine wirtschaftliche Stabilität. Keine Ahnung, jeder Mensch hat ja dann auch mit 30 oder 32, wie ich es bin, dann gewisse Fixkosten. Und da quasi so eine monatliche Grundstabilität reinzubekommen, das ist, glaube ich, schon eine Herausforderung für viele Athleten. Also dann auch ja, Sponsoren zu haben, die einen auf dieser Ebene halt unterstützen und nicht darauf angewiesen zu sein, das ein oder andere Rennen zu gewinnen. Ja, weil das stresst halt. Also ist auch mittlerweile mein Standpunkt so. Also man darf nie mit Preisgeld vorher kalkulieren. Also selbst wenn du mega fit bist und so, aber du darfst nie damit rechnen, dass du jetzt irgendwie Preisgeld gewinnst. Das muss immer Bonus sein. weil sonst bist du vom Kopf her nicht frei. Weil du bist, also mich stresst das unheimlich und ich könnte es nicht.
Ja, ich glaube auch, wenn du in ein Rennen gehst und weißt, du musst Dritter werden, um die Kosten reinzuhaben, damit sich der Ausflug gelohnt hat. Ich glaube, das ist echt anstrengend für den Kopf. Also da sind wir ja auch schon im Prinzip bei der Frage, was verändert sich als Profi im Wettkampf? Also was gibt es an Vorteilen? Stichwort, es gibt jetzt dann als Profi Preisgelder, wenn du eine Lizenz hast. Ne? Als Amateur gibt es das in der Regel nicht. Was sind denn weitere Vorteile oder gibt es auch Nachteile am Profitum, wenn du jetzt an den Wettkampf an sich denkst?
Ja, Vorteile ist erstmal, ne, du hast einen extra Platz in der Wechselzone, so, ne, da sind halt nur 30, 40 Leute, das ist halt nicht so stressig. Ein weiterer Vorteil ist, bei Ironman-Rennen, du kannst halt dich 2-3 Wochen vorher anmelden, musst dich nicht ein Jahr vorher anmelden. Das ist ein Vorteil. Und ja, dann mittlerweile, also ich mache den Sport, weil ich mich mit anderen messen möchte. Und klar ist dieser Rolling Start gut, um das Ganze zu entzerren, aber für mich ist das immer noch so ein bisschen, dass das meiner Meinung nach so ein bisschen den sportlichen Wettstreit so ein bisschen auflöst, nicht ganz, aber ja, keine Ahnung, du weißt ja nie, wo dein Konkurrent ist. Es gibt ja nicht dieses Mann gegen Mann und darauf habe ich schon auch Bock. Das ist ein weiterer Vorteil, den es im Profisport glücklicherweise noch gibt, im Triathlon, in der Langdistanz. Und das werde ich jetzt erst, das sind jetzt einmal so die Sachen aus dem Wettkampf, die ich so sage, okay, das sind die Vorteile. Nachteile ist natürlich, ob das ein Nachteil ist, muss man schauen, aber das Leistungsniveau ist natürlich viel höher. Die Luft wird dünner, es gibt weniger Plätze für Hawaii. Also wenn ich jetzt einfach aufs Profitum und die Altersklassen sehe, es gibt halt mehr Chancen für Altersklassenathleten. Der andere Teil ist quasi, dass man als Altersklassenathlet, da macht man halt das Rennen und dann ist es vielleicht auch so ein bisschen wie so ein Trip oder so eine Urlaubsreise und nicht immer ganz so Druck. Ein bisschen Druck ist ja auch da im Profisport, aber so soll es ja auch sein. Aber manche empfinden das auch als Nachteil. Meiner Meinung nach jetzt nicht, aber ja, sonst gibt es für mich nicht so viele Nachteile, sonst hätte ich mich ja auch nicht für den Weg entschieden des Profitums. Sonst würde ich ja quasi normalen geregelten Job nachgehen und auf Amateursport setzen halt.
Also ich finde es eine schöne Vorstellung. Ich könnte mich auch selber sehr gut in einem zweiten Leben als Triathlon-Profi vorstellen. Hätte ich Bock drauf, glaube ich, obwohl mir natürlich klar ist, habe ich vorhin schon gesagt, dass das nicht nur die Sonnenseiten sind, sondern dass da auch ein bisschen auch ein paar Sachen zu tun sind, die vielleicht jetzt nicht unbedingt immer auf Strava zu finden sind, sagen wir mal so. Da findet man sowieso immer nur die besten Einheiten und die geilsten Leistungen und wenn es mal richtig gut gelaufen ist, falls es mal irgendwann nicht so geil läuft, dann wird es eigentlich eher weniger gepostet, ne? Oder überhaupt in den sozialen Medien. Also guter Einblick, interessant, wie so dein Daily Business da aussieht. Und dass es mit dem Realisieren des Traums nicht ganz so easy ist, das sieht man ja schon aus den letzten Jahren, dass die Slotvergabe eigentlich bei den Pros immer härter wurde. Also ein Beispiel aus unserer Leipziger Region ist mir noch so einleuchtend in Erinnerung, wo Christian Kramer auf Lanzarote ganz knapp geschlagen wird von dem Frederik von Lierde, der damals schon knapp 40 war oder schon 40 war. Der Slot ging weg. Der hat den genommen und 2 Wochen später hat er gesagt, ach nee, ich starte doch nicht. Aber der Slot wurde nicht weitergereicht an Christian, sondern der hatte im Prinzip die Chance vertan oder konnte sie nicht nutzen. Das sind so die Härten des Qualifying-Modus, die mir so in Erinnerung sind. Also man braucht auch ein Stück weit Glück, logisch, als Profi. Zum einen, was so die wirtschaftlichen Sachen und Sponsoren etc., da braucht man auch ein Händchen und ein bisschen Glück. Aber auch so den richtigen Wettkampf rauspicken, dass du dann den Lucky Punch setzt und deinen Slot bekommst um dann im Prinzip im Kreis der Erlesenen auf der Insel abzuliefern. Ist nicht alles planbar, nicht alles steuerbar, aber das macht es vielleicht ja auch irgendwie interessant.
Ja, definitiv. Also das mit dem Glück gehört immer dazu, aber ja, das kann man ja nicht beeinflussen, so wie du sagst. Und deswegen ist halt schon wichtig, einfach, ja, soweit es geht, eine hohe, hohe Leistungsfähigkeit aufzubauen und dann zu sagen, okay, wenn ich die abrufe an dem Tag, dann sollte ich den Slot bekommen. Und wenn dann jemand anderes besser ist.
Zumindest hast du gute Karten zumindest, ne? Also, dass du dir nichts vorwerfen kannst. Wenn dann einer dann doch noch einen Ticken besser war,
dann ist es halt.
Dann ist es halt.
Genau.
So ist es. Ja. Also, Thema Glück. Lass uns einen Haken ans Profitum machen, gedanklich für heute. Führt uns zum Quiz. Wir haben noch eine Runde offen. Eine oder vielleicht sogar, nee, eine, ne? Wir sind jetzt direkt vor Weihnachten. Oh Gott, wir sind kurz vor Weihnachten. Ich rufe mal Micha Ries, unseren Obersportmacher. Hast du einen schönen Quiz für uns heute?
Ich hoffe. Wenn ihr mich hören könnt, habe ich einen Quiz.
Ich kann dich hören, klar und deutlich.
Kalle, du hörst mich auch?
Ich höre dich, Herr Ries, dann können wir jetzt losquizzen. Ich rufe mal noch unseren mittlerweile Stammgast, Herrn Schilling, zum Quizzen.
Ah, ja.
Und dann kann's gleich
mach
losgehen.
Das mal. Der hat einen Titel zu verteidigen, der kann mal ein bisschen mit ranrücken.
Jo, er ist jetzt da, jetzt kann es gleich losgehen.
Okay, ich kann ja schon mal anfangen. Ihr hattet mich ja vor die wundervolle Aufgabe gestellt, mich mit dem Thema Ironman 70.3 zu beschäftigen. Und ich muss ganz ehrlich sagen, so ein richtiger Fan werde ich davon nicht. Also so geile Sachen habe ich da gar nicht gefunden. Ich weiß nicht, wie ist euer Verhältnis zu Ironman 70.3?
Ja, eigentlich sehr gut. Also 70.3 ist eigentlich die geheime Liebe.
Ist ja, oh, okay. Also ich muss sagen, bei 70.3 fasziniert mich tatsächlich, dass die...
Ja, ich sag erstmal Hallo in die Runde. Bin ja gerade
dazugekommen. Schieß du mal los.
Ja, hallo erstmal von mir nochmal in die Runde. Danke, dass ich hier beim Quiz dabei sein darf. Ja, zum 70.3. Für mich andersrum als bei Kalle, eher der Ironman die Liebe. Der 70.3 ist das, was mir schwerer fällt von Haus aus. Aber bin trotzdem gespannt aufs Quiz.
Alles klar. Also mein Statement zum 70.3 bezieht sich eher auf die Zuschauerperspektive. Ich finde es relativ beeindruckend und auch interessant, dass dort die Geschwindigkeiten sehr, sehr hoch sind. Für meine Verhältnisse beeindruckend. So ein bisschen, was wir auch in Daytona gesehen haben. Das war zwar etwas zu kurz, nicht ganz 70.3 Strecke, aber wenn man sieht, dass bei einer 70.3 WM mitunter deutlich unter 1,10 der Halbmarathon weggeht am Ende. Allen voran der Herr Frodeno, der damals da eine Wahnsinnszeit in Asphalt gebrannt hat. Das beeindruckt mich. Das siehst du halt beim vollen Ironman naturgemäß nicht, weil das energetisch nicht machbar ist. Also von daher, die Action und die Geschwindigkeit finde ich bei 70.3 sehr beeindruckend hoch. Und das macht es für mich manchmal ein bisschen interessanter und kurzweiliger gegenüber der Langstrecke aus Zuschauersicht. Als Aktiver, ja mei, man kann auf beiden Distanzen sehr gut sterben.
Okay, na, ich bin mal gespannt, wer von euch jetzt heute hier bei den Quiz-Tod stirbt. Ich fange an mit der ersten Frage. Welche Veranstaltung gilt als Vorläufer des Ironman 70.3? Also was war die erste Veranstaltung, die unter der Lizenz Ironman, es hieß noch nicht so, gestartet ist? War es A, der Half Ironman California? War es B, Half Ironman Australien? War es C, Half Ironman Mexiko oder war es D, Half Ironman UK? Also A, Kalifornien, B, Australien, C, Mexiko oder D, UK? Und ich würde mal sagen, Konrad beginnt.
Und die Frage ist, welcher von denen als erstes bestand und quasi dann die Schablone für 70.3 war?
Ganz genau.
Alright, ich habe gar keinen Plan. Ich sag Kalifornien.
Aber ich kann ja noch mal einen kleinen Tipp geben. Also es war ja...
Nee, Konrad hat jetzt schon gesagt.
Ah, du hast schon jetzt was gesagt.
Ja, hättest du vorher machen müssen.
Okay, na, vielleicht ändert das ja dann noch mal. Ich gebe noch mal einen kleinen Tipp. Im Gegensatz zu jetzt konnte man ja bei der halben Strecke des Ironmans auch bei einem Half-Ironman ein Slot für Hawaii bekommen. Und das wurde erstmals bei diesen Veranstaltungen ausgeführt.
Das ist ja wie der Anfangsbuchstabe.
Ja, Konrad, richtig gute Info für dich. Ne? Kannst du richtig jetzt nochmal mit den...
Super. Also ich bleib bei meinem Tipp, obwohl ich keinen Plan habe. Ich weiß es nicht. Macht mal weiter, Jungs.
Also ich habe auch eigentlich keinen Plan, aber ich habe so ein bisschen eine Strategie hinter meiner Antwort. Deswegen sage ich Kalifornien. Die ersten 73 WM-Rennen haben ja dann in den USA stattgefunden. Und da die da dann quasi ihren Ursprung hatten, war dann auch die WM dort. Deswegen habe ich den gleichen Tipp wie du, Konrad. Also das ist jetzt so ein bisschen meine Analogie dazu.
Ja, ich kann mich am Ende auch aus der Antwort anschließen. Ich habe auch keine richtige Antwort. Ich habe eigentlich bei den Fragen auf irgendwas gewartet, dass ich vielleicht sicher dann kenne, aber es kam nicht. Also dann gar keine Ahnung leider. Und deswegen schließe ich mich jetzt mal sicherheitshalber auch Kalifornien an, weil Ironman ja irgendwie... am Ende doch aus den USA kommt und die es dann vielleicht da als erstes mitbekommen haben.
Okay. Respekt. Alle komplett daneben getippt. Und zwar, wir schreiben den 9. September 2001. Veranstaltet hat die Big Triathlon Limited erstmals unter der Lizenz der WTC den Blue Shore Half Ironman Triathlon in Lanberry's, UK. Wobei 30 Qualifikationsplätze für den Ironman Hawaii 2002 vergeben wurden und mit insgesamt 25.000 US-Dollar das höchste Preisgeld in der Geschichte des britischen Triathlons gezahlt wurde. Es war also der Half Ironman UK.
Die Lösung liegt manchmal so nah.
Bin ich nie drauf gekommen.
Das heißt, alle haben 0 Punkte.
Yep. Nächste Frage.
Bisher. Zweite Frage. Wann fand denn das erste Rennen unter dem Namen Ironman 70.3 statt? Ich würde sagen, Alex beginnt diesmal, deshalb genau zuhören.
Okay.
Also in welchem Jahr fand das erste Rennen unter dem Namen Ironman 70.3 statt? War es 2004?
Geht es nur ums...
2005?
Es geht nur ums Jahr?
Geht nur ums Jahr. Also A 2004, okay. B 2005, C 2006 oder D 2007?
Ich denke 2006. Ich kann es nicht mehr genau erklären, aber da es 2008 und 2009 auf jeden Fall schon eine 73 WM gab, würde ich sagen, mit ein bisschen Vorlauf wahrscheinlich circa 2006.
Okay. Kalle?
Ich auch dieses WM-Thema quasi, dass es halt 2008, 2009 dann die WM gab. Ich sag aber, Ironman wusste, okay, das Ding läuft. 2007 und dann machen wir gleich das Jahr danach die WM.
Okay, dann gehe ich auf 2005, damit wir die Range abgedeckt haben. Einer wird dann den Punkt kriegen, weil 2004 schließe ich aus, weil die Quersumme 6 ist.
Du hast mich durchschaut, Coke. Ich habe verloren. Du hast auch recht, Coke. Es war 2005 in Clearwater.
Auch schon.
Und zwar fand es dort halt 2005 das erste Mal statt und dann noch 4 weitere Male. Vielleicht ganz interessant. Clearwater ist eine Stadt mit ca. 100.000 Einwohnern und steht im Guinness-Buch der Rekorde mit den meisten Sonnentagen innerhalb eines Jahres. Und das waren 361 Sonnentage.
Oh.
Und außerdem ist Clearwater bekannt dafür, dass es die Hauptstadt der Scientology-Bewegung ist.
Oh.
Ja, ich war auch schon mal in Clearwater.
Zwei schöne Sachen.
Genau. Also es ist wirklich ein toller Ort. Kann ich nur beisteuern. Also,
und die haben da ziemlich klares Wasser, ne?
Die haben da ziemlich klares Wasser.
Ja. Okay, nächste Frage.
Okay, die nächste Frage. Bei diesen Weltmeisterschaften, welche Nation hat denn bisher die meisten Medaillen bei den Weltmeisterschaften abgeräumt? Kalle beginnt diesmal. Welche Nation hat bisher die meisten Medaillen beim Ironman, der Ironman-Weltmeisterschaft abgeräumt? War es A, Deutschland, B, Großbritannien, C, USA oder D, Australien?
Oh, kannst du die Frage nochmal ganz kurz wiederholen?
Okay. Welche Nation hat bisher die meisten Medaillen bei Ironman-Weltmeisterschaften 73 erzielt? Medaillen bedeutet von 1 bis 3 und Nation bedeutet, dass sowohl Männer als auch Frauen dran teilnehmen können.
Und nur Profis.
Keine Age-Gruppe.
Und nur Profis. Ja, da habt ihr recht. Profis.
Wer fängt an?
Kalle. Kalle beginnt diesmal.
Oh, was war es nochmal für eine Länder? Deutschland? Großbritannien?
Ja, A, Deutschland, B, Großbritannien, C, USA, D, Australien.
Boah, das ist echt tricky. Aber wenn wir jetzt mal aus deutscher Perspektive zurückblicken, so ein bisschen, also Michael Rehlert ist, glaube ich, zweimal Weltmeister geworden. Dann haben wir Frodo, der eigentlich auch immer, wenn er startet, eine Medaille holt. Und dann jetzt in den letzten Jahren bei den Frauen halt Anne Haug und Laura, die noch die ein oder andere Medaille damit dazugetan haben. Ja, auf britischer Seite ist es halt Alistair Brownlee und ja, da werden auch, ganz genau müsste ich jetzt nachschauen, aber werden auch mal ein paar andere Briten dabei gewesen sein. Einmal Palland hat zum Beispiel auch schon eine Podiumsplatzierung bei einer 73 WM gehabt. Australien würde ich eher nicht ausschließen, gab auch ein paar Australier. Ich sag trotzdem, in der Dichte, Sebi habe ich noch vergessen zum Beispiel, würde ich Deutschland sagen.
Okay, also ich sehe tatsächlich alle Nationen dicht beieinander. Vor allem, wenn man die Damen mit einrechnet. Man neigt ja dazu, sich so an den einen oder anderen Herrn sehr gut zu erinnern. Aber ich glaube, bei den Frauen sind die Britinnen ganz gut und die Australierinnen. Und die Amis darf man auch nicht unterschätzen. Die haben natürlich auch den einen oder anderen guten Mann dabei und Frau. Ich tendiere tatsächlich zu Australien.
Oh, das ist gut. Dann kriegen wir alle drei eine andere Antwort hin. Ich schätze tendenziell eher, dass es die USA waren. Dadurch, dass sie wahrscheinlich vor allen Dingen in den frühen Jahren, wo das vielleicht noch nicht so ganz so international war, also jetzt 2006 bis 2010, glaube ich, relativ viele Medaillen geholt haben. Also ich glaube auch Andy Potts hat auf jeden Fall mal Medaillen geholt. Und bei den Frauen war das teilweise, glaube ich, so, dass die auch mal zwei oder drei Medaillen auf einmal geholt haben in einem Jahr. Also wenn ich mich richtig erinnere. Und ich glaube, die haben in den frühen Jahren dadurch sehr viel vorgeholt. Auch wenn jetzt vielleicht die letzten Jahre dann kein so ein starker Mann mehr im Gedächtnis ist. Außer Ben Canute hat ja auch noch 2018 eine Medaille geholt in Chattanooga oder 2017. Ich denke, dass es die Amis sind, weil die, glaube ich, in den frühen Jahren so viel Medaillen geholt haben.
Okay, also Kalle sagt Deutschland, Coke sagt Australien, Alex sagt USA und es ist Großbritannien.
Ja. Wirklich, ja krass.
Da haben wir uns ja gut abgesprochen wieder, sehr schön.
Ja, wirklich sehr schön. Also, ich beginne mal mit Deutschland. Deutschland hat 13 Medaillen insgesamt. 6-mal Gold, 4-mal Silber, 3-mal Bronzen. Dann folgt Australien, ebenfalls 13 Medaillen, auch 6-mal Gold, 2-mal Silber, 5-mal Bronze. Dann die USA, 14 Medaillen, 2-mal Gold, 6-mal Silber, 6-mal Bronze. Und der Gewinner, Großbritannien, 16 Medaillen, 4-mal Gold, 8-mal Silber, 4-mal Bronze.
Also wirklich knapp.
Interessant hierbei vielleicht, die Schweiz liegt in diesem Ranking auf Platz 3 mit 5-mal Gold, 1-mal Silber, 2-mal Bronze und alle 5 Siege hat Daniela Rief errungen.
Ja, und der zweite war Rüdi Wild, glaube ich, in Australien damals.
Nee, das war irgendeine Frau, die auch dann im Radsport aktiv war. Ach, wie hieß die nochmal?
Thürich.
Ja, genau, Thürich. Hm. Okay, kommen wir zur nächsten Frage. Viertens. Welcher dieser Athleten hat die meisten Podiumsplatzierungen bei 73 WMs erzielt? Also gesamt, bei allen 73 WMs, wo er teilgenommen hat? War es A, Jan Frodeno? War es B, Greg Alexander? War es C, Javier Gomez Noya? Oder war es D, Tim Don? Also ich wiederhole nochmal. A, Frodeno, B, Alexander, C, Gomez, D, Don. Und Alex beginnt.
Das ist wirklich schwierig. Also Frodo hat 2 Weltmeistertitel und ich glaube nicht so viele andere Rennen gemacht. Also Crowey hat auch 2 Weltmeistertitel, aber war, glaube ich, nochmal auf dem Podium. Also den will ich schon davor setzen. Und Rafi Gomez hat, glaube ich, hat er auch 2 Weltmeistertitel und mindestens 2 Dritte. Ich würde sagen, es ist Javier Gomez. Ich glaube, Javier Gomez hat 4 Podiumsplatzierungen, wenn ich mich richtig erinnere. Und zwar Südafrika, Mont-Tremblant war Weltmeister, in Zell am See und...
Im Zell am See war er aber nicht...
War er Dritter?
Dritter.
In Südafrika war er Dritter, in Mont-Tremblant war er Weltmeister. In...
Habt ihr Internet offen?
Chattanooga war er auch nochmal Weltmeister. Also ich würde sagen, Javier Gomez. Javier Gomez hat mindestens 4 und ich glaube, es hat kein anderer.
Verdammt gut begründet schon mal. Das macht mir ein bisschen Angst.
Ja, finde ich auch krass. Also eine gute Begründung. Ich will bloß mal eine Sache sagen, dass die Weltmeisterschaft seit 2006 stattgefunden hat oder stattfindet und man vielleicht auch die früheren Jahre berücksichtigen sollte.
Wer ist denn als Zweiter dran, Micha?
Kalle.
Aufgrund der Tipplage nochmal würde ich erstmal grundsätzlich die Analyse mit Gomez ist eigentlich, wenn der bei der WM am Start war, war der immer auf dem Podium, außer jetzt mehr mit Daytona, das hat jetzt diesmal nicht ganz so gut geklappt, aber ich würde trotzdem sagen, aufgrund des, was du gerade nochmal erwähnt hast, Micha, dass das so früh losgegangen ist, ich kann jetzt nicht sagen, wie oft der genau auf dem Podium war, aber Craig Alexander ist ja schon etwas älter mittlerweile und ist ja trotzdem noch sehr, sehr konkurrenzfähig auf eine 73. Deswegen würde ich auf ihm tippen und denke, er hat den einen oder anderen Titel, nicht Titel, aber das ein oder andere Podium mehr als Xavier Gomez.
Ich schließe mich im Kalle an, habe auch Crowey im Kopf, weil der, glaube ich, ein Haufen Mal Dritter und Zweiter war. Also ich glaube, gewonnen hat er gar nicht so oft. Aber ich glaube, dass er ziemlich oft auf dem Podium war. Und Tim Don ist zwar auch ein super schneller Mann, der von der Kurzstrecke dann hochkam, aber der ist mir nicht so präsent auf der 73 WM in den Ergebnislisten. Also von daher, also klar, Gomez, Lichtgestalt, logisch, über viele Jahre super gut, aber glaube auch, dass er erst für dieses Ranking zu spät auf die Mittelstrecke gewechselt ist. Aber kann mich auch täuschen. Ich bin trotzdem bei Greg Alexander.
Alex, willst du nochmal deinen Tipp ändern? Weil ich habe ja jetzt ein bisschen geholfen.
Also ich bin es nochmal durchgegangen. Ich weiß, dass Gomez 4 hat. Und es kann sein, dass Crowey mehr hat. Das kann schon gut sein. Aber ich bleibe jetzt dabei. Es wäre ja sonst Quatsch, nochmal zu wechseln.
Das kann auch eine Falle sein, Alex.
Ja, es kann auch eine Falle sein. Ich beginne einfach mal. Der schlechteste von den 4 war... oder ist Tim Don. Er hat bisher 2 Medaillen, 2014 den 3. Platz und 2017 den 3. Platz. Als nächstes Jan Frodeno, 3 Medaillen ebenfalls, 2014 den 2. Platz, 2015 den 1. Platz und 2018 den 1. Platz. Ebenfalls 3 Medaillen, Greg Alexander, 2006 den 1. Platz, 2011 den 1. Platz und 2012 den 2. Platz. Und Javier Gomez Noya hat 4 Medaillen, also richtig, Alex. 2014 den 1. Platz, 2015 den 3. Platz, 2017 den 1. Platz und 2018 den 3. Platz. Damit hat Alex einen Punkt und der Kalle sieht diesmal ganz alt aus irgendwie. Was ist los?
Ja, ich muss jetzt mal, nachdem ich letzte Woche irgendwie 4 oder 5 Punkte hatte, muss ich jetzt mal loslegen langsam. Letzte Frage, jetzt kann ich ja noch Pari-Pari machen.
Okay, dann bin ich mal gespannt. Also es ist jetzt wieder die volle Distanz. Und zwar, Welcher deutsche Athlet hat bisher die meisten Ironman-Siege erzielt? Ironman-Siege, die volle Distanz. War es A, Lothar Leder? War es B, Timo Bracht? War es C, Jürgen Zeck? Oder war es D, Fares Al-Sultan? Also A, Lothar Leder, B, Timo Bracht, C, Jürgen Zeck, D, Fares Al-Sultan.
Und wir sprechen von Langdistanz, Ironman, unter diesem Label auch Siege.
Ganz genau, Ironman, volle Distanz.
Ich mach's kurz, ich sag Timo Bracht.
Und willst du auch sagen, wie Next. Du zu diesem Ergebnis kommst?
Nö, sag ich einfach nicht.
Damit ja, also unabhängig davon, dass Kurt das jetzt gesagt hat, aufgrund der langen Karriere und der Konstanz, hatte ich auch Timo als erstes im Gedächtnis. Ob es richtig ist oder nicht, weiß ich nicht, aber ich sage auch Timo.
Ich gehe auch mit Timo. Wie gesagt, weil er so viel gewonnen hat über die Jahre, der war zwar nie auf Hawaii auf dem Podium, aber der hat eigentlich jedes Jahr gefühlt einen Sieg gemacht.
Oder zwei.
Dass er richtig fit war. Und ja, schließe mich da auch an.
Okay, also ihr habt alle drei Timo Bracht gesagt. Und ihr habt damit alle drei recht. Ich habe eine schöne Datenbank gefunden, wo auch so eine Sachen drin standen. Und ja, also es war Timo Bracht. Und zwar hat er 9-mal gewonnen. Lothar Leder, Jürgen Zeck jeweils 8-mal und Fares Al-Sultan 7-mal. Der Athlet mit den meisten Siegen auf der Ironman-Distanz ist Marino van Hoenacker und der hat 18 Siege. Also war ein ganz schöner Brecher, der Junge.
Ja, Marino Blink Blink hat ja alleine 7-mal in Klagenfurt gewonnen, glaube ich, ne?
Das stimmt, definitiv, ja. Aber hat er auch auf Hawaii alles ausprobiert und da hat es auf der Insel leider irgendwie nie geklappt mit dem Glück, aber trotzdem mega krasser Athlet.
Aber sein letzter Versuch, legendär, mit Norman Stadler noch als Manager am Streckenrand und voll hochgegangen, war super, war ganz, ganz großer Sport.
Okay, das heißt Gesamtwertung, Coke 2, Kalle 1, Alex 2. Ach,
Gott sei Dank.
Wir brauchen eine Schätzfrage.
Oh ja, bin ich jetzt noch dabei oder kann ich mich jetzt hier schön in den Hintergrund katapultieren?
Du kannst was sagen.
Du kannst als,
genau, du kannst,
als Experte, genau, ein bisschen beratend tätig beraten, sein.
Wirken, ja, ist gut.
Du kannst ja mal sagen, als allererstes sagen, wer denn der erfolgreichste 70-3-Athlet, deutsche 70-3-Athlet ist.
In Bezug, was ist denn erfolgreich?
Erfolgreich nach Siegen.
Siegen?
Ja.
Also welcher 70-3-Athlet kam aus Siegen?
Oder welcher 70-3-Athlet hat die meisten Ironman-Siege?
Nee, du hast doch vorhin schon gesagt mit Sebi, dass er die...
Da geht es ja nur um die WM.
Ach, um die Langdistanz-WM jetzt?
Nee, jetzt geht es um Siege auf der 70-3-Distanz, unabhängig von der WM.
Auf der 70-3.
Also wer ist ein deutscher 70-3-Spezialist?
Ja, okay, na dann ist es Sebi.
Es könnte auch genauso gut Michael Rehnert sein.
Der hatte mal eine Phase, wo der jeden 70-3 gewonnen hat, wo er gestartet ist. Ja.
Ja gut, aber Sebi gewinnt auch fast mit, also eine Phase, wo er jeden 70-3 gewonnen hat.
Ja, ich meinte Michael Rehnert.
Vielleicht hat er auch die eine oder andere Asien-Pazifik-Tour nicht gemacht.
Das kann sein. Aber die Frage, die Schätzfrage, wie viele Ironman 70-3-Siege hat denn Michael Rehlert erzielt?
Also
wie viele waren es?
Ja, das ist jetzt, das ist natürlich krass, ne? Also es ist auf jeden Fall nicht einstellig.
Ja, wer startet jetzt?
Also ich würde mal sagen,
wir können auch beide
beginnt.
Oder ich schreibe es auf den Zettel. Und wir machen es gleichzeitig.
Genau, und Kalles Aufgabe...
Weißt du, dann halte ich es euch in die Kamera.
Kalles Aufgabe ist, damit alle vier was zu tun haben, nach euren Tipps zu sagen, wer recht hatte. Und ich würde dann nach Kalle auflösen. Ich bin gespannt.
So, ich habe es aufgeschrieben. Ich kann es euch dann gleich zeigen, mein Tipp. Dann kann es Alex sagen.
Okay, auf drei. 3, 2, 1... 14.
Also, Alex sagt 14, Konrad sagt 17.
Ja, Konrad sagt 17.
Okay.
So. Was sagst du, Kalle? Wie viel waren es? Mehr, weniger?
Mehr als 17.
Mehr als 17.
Das kann durchaus sein.
Okay. Ich muss sagen, dass ich sehr stolz bin, dass bei der letzten Quiz-Sendung doch der Age-Grupper mal gewonnen hat. Es waren 18 Ironman 70.3-Siege und damit geht Konrad wirklich als Weihnachtsgeschenk mit einem Sieg im Triathlon-Quiz hervor.
Ah,
stark.
Wahnsinn. So verdient. Ich freue mich.
Ja, also es waren 18 Stück.
Was sehr beeindruckend ist.
Genau. Interessanterweise, ich weiß gar nicht, ob der so oft dann bei den Weltmeisterschaften noch teilgenommen hat. Er hat zweimal den ersten gemacht, aber dann keine andere kein anderes Podium gemacht.
Uiuiui, ich merke, hier kommt langsam die Weihnachtsstimmung auf. Heute gab es wahrscheinlich schon Podium. Zu viel Glühwein und Plätzchen, oder?
Nee, ich habe heute...
Ich habe gewonnen, Mann.
Genau, Konrad hat gewonnen. Ja, das war das letzte Quiz, würde ich sagen, weil es mir immer schwerer fällt, ordentliche Fragen zu finden. Mir hat es trotzdem Spaß gemacht.
Ich fand's sehr, sehr schön. Ich glaube, es war heute auch das Quiz, wo das meiste Fachwissen gefragt war. Also die ersten Quizze waren ja so ein bisschen zum Reinkommen. Da konnte man viel mit raten auch. Aber heute musste man wirklich Fachwissen an den Tag legen und einfach auch eine gute Erinnerung haben an die Vergangenheit. Und einfach so ein bisschen Expertenwissen war gefragt. Das hat sich heute gezeigt. Profi heißt ja nicht, dass man alles weiß, ne? Man muss es ja auch ein bisschen in der Beine haben und das habt ihr ja beide genug.
Ja, Chapeau nochmal, eine Gratulation, Konrad, ne? Also heute, das letzte Quiz zählt ja dreifach, oder?
Definitiv, klar, the winner takes it all, ne?
Ja. Ja, in dem Sinne, ne? Aloha nach Berlin, frohes Weihnachtsfest, dir Konrad und natürlich auch unserem Quizmaster Micha. Ich freue mich schon auf die neuen Ideen für das kommende Jahr und natürlich ganz speziell bereite ich mich für nächsten Dezember jetzt langfristig vor auf das nächste Dezember-Quiz.
Ja, vielleicht kriegen wir ja noch irgendeine andere Version rein. Ich finde es ja ganz lustig, mal ein bisschen Triathlon-Geschichte abzufragen. Interessant, dass man gar nicht so viel weiß über Triathlon, ne? Ihr macht das zwar alle, aber so eine richtige Geschichtsbildung habt ihr da nicht.
Ja, vielleicht liegt es so ein bisschen daran, dass man so im Hier und Jetzt lebt. Also die Wattzahlen vom Wochenende, die habe ich alle noch drauf. Aber was 2006 war, meine Güte, da war Sommermärchen, da war WM in Deutschland. Fußball allerdings, nicht Triathlon. Naja, okay. Ich gebe das mal gern zurück an euch alle anderen. Frohe Weihnachten schon mal, guten Rutsch und so weiter. Kalle, wir hören uns nächste Woche und müssen noch Gewinner ziehen, denn diese Woche wird fleißig gelaufen, bis da irgendwas mehr als 42 in der Summierung steht. Und ja, dann hauen wir geile Preise raus und da freue ich mich drauf. Wird bestimmt immer lustig, wie wir das dann machen. Ja, ansonsten trainiert fleißig, bleibt gesund und hoffentlich gibt es bald einen Wettkampf.
Genau, Aloha und wir hören uns. Bis dann.
Aloha, ich wünsche euch auch ein schönes Weihnachtsfest und so. Macht's gut. Ciao.
Ciao.
Ciao.